Als ich das Thema nochmal bei der Vortragsvorbereitung gelesen habe, dann hatte ich den Eindruck gehabt, ich habe den Mund relativ voll genommen. Menschliches Forschen, das ist doch sehr, sehr umfangreich und ich bin ja nur ein Naturwissenschaftler, nur ein sehr beschränkter Naturwissenschaftler und deshalb habe ich mir gedacht, ich muss das Thema ein bisschen umformulieren, Möglichkeiten und Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung, weil sonst nehme ich den Mund zu voll und da bin ich wie der Esel, der aufs Eis geht. Also, das Thema ist ein bisschen eingeschränkt, aber noch relativ weit in unter Naturwissenschaft, da fasse ich jetzt nicht nur klassisch Chemie, Biologie und Physik, sondern auch die Ingenieurwissenschaften, also die angewandten Naturwissenschaften, auch die Medizin. Ihr seht hier die Gliederung von meinem Referat. Ich will beginnen mit der Faszination Naturwissenschaft und dann will ich recht intensiv reden über die Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung, weil die manchmal oder vielleicht sogar häufig nicht so gesehen werden. Man schreibt der Naturwissenschaft häufig so eine Art Allmacht zu und das ist sehr falsch. Dann werde ich im dritten Teil reden über Wissen, Macht und Moral, werde es auch immer wieder mit Beispielen unterfüttern und ob ich zum vierten Teil komme, naturwissenschaftliche Forschung als Weg zu Gott, das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass die Sarah mich vorher vom Podium runterzieht und dann lasse ich den Teil einfach weg. Also die Faszination der Naturwissenschaft, das ist mir wichtig. Naturwissenschaft ist unglaublich faszinierend. Es ist einfach nur toll. Wenn ich da überlege, dass ich 30 Jahre konnte ich als Professor forschen an der Universität und konnte die Natur erforschen. Ich konnte die Schöpfung Gottes erforschen. Jetzt muss ich mir vorstellen, was das heißt. Ich kann hauptberuflich, staatlich bezahlt, kann ich die Schöpfung Gottes erforschen. Was für ein Vorrecht. Ich bin fasziniert von Forschung. Und das gilt auch, wenn das eine oder andere, was ich heute sage, einen kritischen Unterton haben wird. Und die Forschung, die ist in vielen Bereichen faszinierend. Ich beginne mal mit einem Bereich, ich nenne das mal einen Roborock. Und das fasziniert mich als alten Science-Fiction-Fan ganz besonders. Because I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back. To let you know, I can really shake 'em down. Do you love me? I can really move. Do you love me? I'm in the groove. Do you love me? Do you love me? Now that I can dance. Watch me now. Hey, work, work, work. I'm working out, baby. Work, work, will you drive me? Also wir könnten noch ein bisschen zuhören, jedenfalls wenn ich so meine Generation anschaue. Und wenn ich in ihre Gesichter geschaut habe, dann ist mir aufgefallen, dass sie ganz ähnlich reagieren, wie das in den Kommentaren zu diesem Video auch der Fall ist. Also manche finden das super toll und super lustig. Manche finden das ein bisschen blöd. Und ein Kommentar war gewesen, oh, wenn die so gut tanzen können, wie gut werden die schießen können? Also, die Dinge sind zweischneidig, die Janusköpfigkeit von Wissenschaft und von Forschung, da werde ich immer wieder drauf zu sprechen kommen und natürlich begegnet die uns heute ganz knallhart. Ich muss gestehen, ich bin fasziniert von Panzerhaubitzen, seit ich ein bisschen drüber gelesen habe. Ich bin fasziniert, wie genau die schießen können, dass die auf 5 Meter Genauigkeit ein Ziel treffen können, wenn man die mit dem Laser einordnet. Ich bin fasziniert und das sind Dinge, die Menschen töten. Es ist irgendwie so ein Zwiespalt in mir, dass ich von Forschung fasziniert bin, auf der anderen Seite sehe, so schreckliche Dinge kann man damit machen. Und das sind Fragen, die uns heute beschäftigen. Welche ethischen Maßstäbe legen wir da an? Was dürfen wir tun? Was dürfen wir nicht tun? Und wir begegnen in unserem Alltag ja schon vielen von diesen Dingen, wenn ich nur an meinen Macintosh denke. Das ist für mich eine Blackbox. Ich bin erstaunt, was der alles kann. Und die Siri und die Navigationssysteme. Ich hab jetzt eins, das sagt immer die Verkehrsschilder an. Das ist wahnsinnig nützlich. Seither muss meine Frau mir nicht mehr die Geschwindigkeitsbegrenzungen vorlesen. Google, das ist auch so was. Inzwischen ist mir mulmig geworden mit Google, was diese künstliche Intelligenz alles über mich weiß. Ich bin jetzt umgestiegen auf DuckDuckGo, weil das scheint mir irgendwie sicher zu sein. Forschung ist so faszinierend, Technik ist so faszinierend. Vielleicht haben Sie mal gesehen beim letzten Fliegen, dass es da so Winglets gibt an den Tragflügeln und die dienen dann eben dazu, um die Strömung, den Strömungswiderstand massiv zu verringern. Und ich finde es total faszinierend, weil das ist geklaut. Das ist der Schöpfung Gottes geklaut. In Wirklichkeit kommt es nämlich von den Schwingen von Vögeln, die solche Winglets haben mit ihren Schwungfedern nach oben. Und das hat sich jemand angeschaut, das Thema der Bionik, ja, der Klettverschluss, und da könnte man jetzt ganz viele Dinge nennen. Klettverschluss ist geklaut von der großen Klette, die macht es ganz genau, um sich zu verbreiten und. Es ist unglaublich faszinierend, was wir alles tun können, auch was wir nachbauen können aus der Schöpfung. Oder ich nehme ein letztes Beispiel, die DNA-Sequenzierung, die mich besonders betrifft, weil ich das schon viele, viele Jahre mache. Als ich 1989 in den USA gearbeitet habe, da habe ich gelernt, DNA zu sequenzieren. 5000 Basenpaare, also 5000 Buchstaben, habe ich viele Wochen dazu gebraucht, um das zu sequenzieren. Das war ein wesentlicher Teil meiner Habilitation damals gewesen. Und heute 2022, sequenzieren wir 3 Milliarden Basenpaare des menschlichen Genoms in 24 Stunden. Das menschliche Genom, ja, und wir können das miniaturisieren. Dieses kleine Chip, das ist da wie so ein kleiner Stick, der steckt es da in einen Computer rein, der kann DNA sequenzieren. Was steckt da drin? Geklaute Ideen aus Gottes Schöpfung. Motorproteine und Proteine, die DNA durch eine Membran durchleiten, also Porenproteine. Gibt es alles in der Schöpfung. Wir haben das benutzt und haben das jetzt genommen, um en miniature eine DNA-Sequenzierung zu machen. Aber natürlich gibt es nicht nur Wissen, wahnsinnig interessantes Wissen, sondern das ist auch die Frage, was dürfen wir denn mit einer menschlichen DNA tun? Was dürfen wir wissen über einen Menschen? Und wie dürfen wir dieses Wissen über einen Menschen dann anwenden? Das ist eine ethische Frage und die ist schwierig, weil es ist Segen drin und es ist Fluch drin. Und wie entscheiden wir Weise? Die Dinge sind nicht schwarz-weiß und das werde ich immer wieder heute Morgen sagen. Abgesehen davon, nur eine Klammer auf, eine Klammer zu, der Mensch ist nicht seine DNA. Der Mensch ist nicht reduzierbar auf eine Buchstabenfolge im genetischen Code. Das ist einer der großen Irrtümer der modernen Biologie. Der Mensch ist viel, viel mehr, nicht reduzierbar auf Chemie und Physik, aber das nur am Rande. Also Wissenschaft ist sowas von faszinierend. Aber wir haben auch Grenzen in der Forschung. In den letzten Jahrzehnten konnte man meinen, wir können alles. Vielleicht ja in der Epoche vor der Biotechnologie, die Ingenieure, da gab es mal den Spruch, dem Ingenieur ist nichts zu schwer. Der schafft alles. Wir kriegen alles hin. Und heute ist es in den Lebenswissenschaften so eine Idee und auch in den Informationswissenschaften ist es so eine Idee. Ein großer Irrtum. Und deshalb lege ich Wert darauf, klarzumachen, wir sind begrenzt in der naturwissenschaftlichen Forschung, in der Technikforschung. Wir sind begrenzt und zwar vielfältig begrenzt. Liebe Freunde, wir sind nur Menschen. Wir sind nur Menschen. Wir sind nicht Gott. Und unsere Begrenzungen, die liegen auf 4 Ebenen, so habe ich das mal zusammengefasst. Zunächst mal haben wir methodische Grenzen. Unsere naturwissenschaftliche Methodik begrenzt den Bereich der Wirklichkeit, den wir studieren können. Wir studieren gegenwärtige Naturprozesse und beobachten gegenwärtige Naturgegenstände. Das ist die Gegenwartsebene, das ist die eine Begrenzung. In die Vergangenheit geht's nicht. Die zweite Begrenzung ist, wir können nur mit wiederholbaren Beobachtungen, mit wiederholbaren Experimenten arbeiten. Nur reproduzierbare Prozesse können angeschaut werden und studiert werden. Ich zeige Ihnen nachher, was es für Konsequenzen hat. Und dann haben wir Deutungsfilter. Es gibt nicht die Daten an sich. Sarah hat es vorher gesagt mit dem Big Data, da komme ich auch noch drüber. Es gibt nicht die Daten an sich. Einer der Lehrer meiner Frau, meine Frau ist Paläanthropologin gewesen im früheren Leben, und einer der Lehrer meiner Frau sagte mal, es gibt nicht die Daten, die für sich selber sprechen. Daten sprechen nicht für sich selber. Ich war in Räumen voller Daten. Sie sagten niemals ein Wort. Daten müssen interpretiert werden, müssen gedeutet werden. Da gibt es verschiedene Deutungsfilter. Ich nenne einen wesentlichen, das ist der methodische Naturalismus. Wir schließen Gott aus unserem Geschäft als Naturwissenschaftler. Wir tun so, als ob er nichts tut. Wir tun nicht so, als ob er nicht existiert. Wir tun so, als ob er nichts tut, wenn ich mein Experiment mache. Mache ich auch als Naturwissenschaftler, habe ich gemacht, als ich noch einen Lehrstuhl geleitet habe. Da haben wir das alle so gemacht. Naja, Klammer auf, ich habe zuweilen trotzdem gebetet, dass die Experimente meiner Doktoranden gelingen. Also der methodische Naturalismus, und das ist das dritte Grundprinzip, was uns beschränkt, und das führt dann zur Formulierung empirischer Theorien. Also unsere Methode ist beschränkt, und was heißt es? Wenn diese Ellipse die Wirklichkeit ist, dann ist das, was wir studieren können durch naturwissenschaftliche Methoden, das ist das kleine Ding da in der Mitte, reproduzierbare und gegenwärtige Vorgänge. Darüber können wir was sagen. Aber wenn es an die Vergangenheit geht, dann wird es schon schwierig. Dann haben wir eine historisch-empirische Methode, aber es ist eine historische Fragestellung, nicht mehr experimentell zu beantworten in letzter Konsequenz. Wir können keine singulären Ereignisse untersuchen. Unser ganzes Leben ist voll von singulären Ereignissen. Unser aller Leben ist voll von singulären Ereignissen, die zum Teil gravierende Auswirkungen auf unseren Lebensverlauf haben. Als ich meine Frau kennengelernt habe, das ist ein singuläres Ereignis gewesen. Das kann ich nicht reproduzieren. Also, wenn Sie beten, bei uns in der Gemeinde beten wir unter anderem auch für Kranke, und manchmal, nicht immer, seltener eher, werden Kranke geheilt, aber das kann ich nicht reproduzieren. Singuläre Ereignisse, ich kann das nicht ins Labor holen. Das ist jenseits der Reichweite unserer Methode. Kein Naturwissenschaftler kann Ihnen sagen, was Bewusstsein ist und was Geist ist. Das lässt sich nicht reduzieren auf Chemie und Physik. Das können wir nicht stringent in letzter Konsequenz untersuchen. Wir können Epiphänomene von Bewusstsein und Geist messen, etwa indem wir Gehirnaktivitäten im MRT messen. Aber wir können das Ding an sich nicht messen. Bewusstsein, das Squalia-Problem nennen die Philosophen das. Was ist eigentlich Liebe? Na, das ist auch etwas, was der Naturwissenschaft nicht zugänglich ist. Also so ein Beispiel, das werde ich nie vergessen. Wir hatten Neurologievorlesung. Und der Neurologieprof, den ich ja sehr schätze, war ein Atheist, so wie ich damals übrigens auch. Und der sagte uns dann im Seminar zur Neurologievorlesung: Meine Damen und Herren, für den Fall, dass Sie gerade verliebt sind, naja, gut, in dem Alter, ja, beruhigen Sie sich, das ist nichts anderes als ein paar Ionenströme über die Membranen Ihrer Nervenzellen. Also ich war damals Atheist, aber irgendwie habe ich mir gedacht, das ist ein bisschen wenig. Ja, ob der das seiner Frau zu Hause auch sagt. Also wir kommen da einfach in Fragestellung, die empirische Methode kommt nicht mehr mit, die ist zu klein, Ästhetik und Ethik. Kein Biologe kann Ihnen sagen, was gut und böse ist, ganz zu schweigen von Mystik, von der Gotteserfahrung. Ja, und alle diese Dinge haben eine materielle Grundlage. Und das können wir messen, wenn wir da entsprechend ins Gehirn reinschauen mit heutigen Methoden. Aber wir erfassen nicht das Ding an sich, sondern nur ein materielles Epiphänomen. Hans Dürr hat es mal wunderbar gesagt, die naturwissenschaftliche Methode, das ist wie ein Fischer am Ammersee. Also wir sind oft am Ammersee mit dem Radl unterwegs, das ist so ein Fischerhaus am Ammersee, und hier sind die Netze aufgehängt. Und der Fischer am Ammersee sagt, also meine Damen und Herren, eins ist hundertprozentig sicher, im Ammersee gibt's keine Fische, die kleiner sind als 5 Zentimeter. Gibt's nicht. Ist experimentell bewiesen. Ich habe nie einen gefangen, und mein Vater, der war Fischer, auch nicht, und mein Großvater auch nicht. Es gibt eben keine Fische kleiner als 5 Zentimeter. Ja, natürlich, Sie lachen schon, das ist die Maschenweite seines Netzes. Der kann sie gar nicht fangen. Und so können wir mit den Maschen unserer naturwissenschaftlichen Methode, können wir große, wesentliche, wichtige Teile dieser Wirklichkeit nicht erfassen. Es ist wichtig zu wissen, Ist auch wichtig zu wissen nebenbei, dass die Naturwissenschaft fundamental religionsneutral ist. Da gibt es weder Gottesbeweise noch Antigottesbeweise. Also das sind methodische Grenzen unserer Forschung. Dann haben wir physikalische Grenzen unserer Forschung. Jetzt gehe ich doch aufs Eis. Ich sehe den Peter Hegel da im Publikum sitzen, Physikprofessor. Ja, also gut, also ich tue mein Bestes. Physikalische Grenzen der Forschung. Warum ist eigentlich nicht nichts? Warum gibt es überhaupt Materie? Und was war vor, in Anführungszeichen, dem Urknall? Weil ja mit dem Urknall die Zeit beginnt. Da haben wir eine Erkenntnisgrenze. Ich glaube, Plancklänge und Planckzeit ist das, das ist die Erkenntnisgrenze. Da kommen wir grundsätzlich nicht drüber hinweg. Und woher kommen die Naturgesetze? Und warum sind sie so, wie sie sind? Warum ausgerechnet so? Wenn das jemand interessiert, Professor Hegel hat einen tollen Aufsatz geschrieben über die Feinabstimmung der Naturkonstanten. Das hängt mit dieser Frage zusammen. Und dann sind die Physiker auf eine phänomenale Erkenntnis gestoßen, Werner Heisenberg mit seiner Unschärferelation. Er konnte zeigen, dass es unmöglich ist, Ort und Impuls eines Teilchens gleichzeitig mit beliebiger Genauigkeit zu bestimmen. Das bedeutet, es gibt eine Unschärfe, wie wir Natur auf der Quantenebene beschreiben können. Und am Ende, auf dieser Quantenebene, finden wir keine absolute Festlegung von Ursache-Wirkungsbeziehungen mehr. Sondern wir haben einen Zusammenhang. Und das ist ein Erkenntnishorizont. Der hat nicht nur das Ende des deterministischen Weltbildes, vielleicht kann man sagen, besiegelt, sondern das hat auch biologische Konsequenzen. Das finde ich besonders spannend, Quantenbiologie. Wir können nicht mehr vorhersagen, wann und wo Mutationen geschehen. Prinzipiell nicht. Prinzipiell nicht. Es hat neuronale Vorgänge. Was läuft da oben ab? Wenn wir bis auf die Quantenebene der einzelnen Moleküle gehen, dann können wir das nicht mehr vorhersagen. Fundamentale Erkenntnisgrenzen, die praktische Auswirkungen haben. Und dann gibt es praktische Grenzen der Forschung. Es liegt zum Beispiel oder vor allem in der Komplexität der Natur. Als ich angefangen habe, Biologie zu studieren, als ich meine Doktorarbeit gemacht habe, was habe ich da noch geglaubt, wie einfach die Dinge wären? Oh je. Und dann bin ich Kreationist geworden. Und was habe ich als Kreationist damals geglaubt, wie einfach die Dinge wären? Oh je, ist alles zusammengebrochen. Die Natur ist unsagbar komplex. Unsagbar, was Sie da sehen, dieses Netzwerk, dieser ganz, ganz, ganz winzige Ausschnitt aus einer menschlichen Zelle, sind Regulationsvorgänge, die mit Krebs, die Krebsentstehung zu tun haben. Es ist ein winziger, 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 winziger Ausschnitt. Es ist fantastisch komplex und jetzt untersuchen wir diese Komplexität. Das haben wir ultrakomplexe experimentelle Settings, ultrakomplex. Die sind gar nicht mehr wirklich letztendlich beherrschbar. Ein Beispiel aus meiner eigenen Forschung. Einige meiner Mitarbeiter haben DNA sequenziert. Das ist jetzt eine DNA-Sequenziermaschine, das ist eine relativ einfache und da kann man auch Translatome sequenzieren. Und da erzeugt ein einziges Experiment, erzeugt 75, also eine Milliarde Datenpunkte und 75 Gigabyte Speicherplatz. Ein einziges Experiment. Und jetzt muss man das interpretieren. Und da gibt es Programme, die das interpretieren. Meine Mitarbeiter haben 3 Programme auf dem Markt hergenommen, haben ihre Daten interpretiert und sie haben 3 verschiedene Ergebnisse bekommen. Naja, dann habe ich gesagt, Leute, wir machen ein eigenes Programm, um die Daten zu interpretieren. Haben ein eigenes Programm gemacht. Ich weiß nicht mehr, wie das funktioniert. Das ist auch ein Bioinformatiker, der das gemacht hat. Ich kann Ihnen das nicht begründen. Also wir machen ein eigenes Programm. Und dann ist ein anderes Ergebnis rausgekommen als mit den 3 anderen Programmen. Nochmal ein 4. Ergebnis. Natürlich ist unseres das Richtige, ist ja klar. Also es gibt subjektive Elemente bei der Deutung von Daten und gerade von diesen Big Data und das hat zu einer Reproduzierbarkeitskrise in der biomedizinischen Forschung geführt. Es war ein Schock für die Scientific Community. Von 67 biomedizinischen komplexen Studien waren 75% nicht reproduzierbar. Das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, was das heißt. Auf der Grundlage von solchen Studien werden Medikamente produziert. Es muss erfolgreich sein. Es muss. Also, was das alles bedeutet, ich gehe da jetzt nicht im Einzelnen drauf ein, aber es war ein Schock gewesen für die Scientific Community, was wir da erlebt haben. Und dann gibt es viertens menschliche Grenzen der Forschung. Menschliche Grenzen des, ich hoffe, dass ich den richtigen Begriff gewählt habe, für das, was ich meine. Das ist zum Beispiel die Struktur und die Wahrnehmungsfähigkeit unseres zentralen Nervensystems. Das begrenzt unsere Erkenntnis. Wir können nur einen Teil der Wirklichkeit mit unseren Augen, mit unseren Ohren, mit unseren Sinnen, mit unserem Verstand, nur einen Teil der Wirklichkeit wahrnehmen. Was ist mit dem anderen? Was spielt der für eine Rolle? Das wissen wir nicht. Es ist eine Begrenzung der Stand des Wissens und das Interesse der Forscher. Höchst subjektive Dinge, Interesse der Forscher. Oder wenn ich dran denke, die Naturwissenschaft ist ein soziologisches System. Wir sind ja nicht die Objektivität-Fans, für die man uns oft hält. Sondern wir leben in einem soziologischen Gefüge als Naturwissenschaftler. Das begrenzt unsere Erkenntnis, massiv begrenzt es. Da gibt es herrschende Paradigmen, aus denen kommst du nicht so einfach raus. Da gibt es Schulen und da gibt es Päpste, die bestimmen, was gedacht werden darf und was nachher publiziert werden darf. Und das hängt mit dem Missbrauch des Peer-Review-Prozesses zusammen in der wissenschaftlichen Forschung. Da gibt es eine politisch motivierte Forschungsförderung. Rinderwahnsinn war mal gewesen und Corona und Gender und Klima. Ich fange mal mit was ganz Unverfänglichem an, dem Rinderwahnsinn. Vielleicht können Sie sich da... Das war jetzt ganz ohne Unterton gesagt, ja. Da gab es ja damals, einige können sich erinnern, und da hat dann der Bayerische Freistaat ein riesen Forschungsprogramm aufgesetzt, weil man musste was tun, man musste aktiv sein, man musste zeigen, dass wir die Lage in den Griff bekommen. Da gab es Geld. Ich habe nur noch mit den Ohren geschlackert. Und dann habe ich natürlich einen Forschungsantrag gestellt, weil wir nicht, dass ich irgendeine Ahnung von Rinderwahnsinn gehabt hätte, aber ich habe mir gesagt, da kann ich auch was dazu sagen und ich überlege mir schon was. Ja, also das ist eine Kanalisierung, das ist eine Begrenzung von Forschung und manchmal darfst du auch über bestimmte Dinge, darfst du manchmal gar nicht mehr forschen und publizieren. Versuch mal, Anti-Gender-Mainstream zu forschen und publizieren. Versuch mal, bei der DFG dafür Geld zu kriegen. Du wirst ein blaues Wunder erleben. Dann gibt's Peer-Pressure, dann gibt's Political Correctness, dann gibt's die ganze Cancel-Culture, die wir in der Wissenschaft haben. Die blendet ganze Forschungsbereiche einfach aus. Da gibt's einen Missbrauch von Macht und deshalb bin ich Mitglied geworden beim Netzwerk für Wissenschaftsfreiheit. Das brauchen wir heute in Deutschland. Vielleicht schockiert Sie das. Aber das brauchen wir heute. Wenn Sie in der Wissenschaft tätig sind und eine entsprechende Ausbildung haben, werden Sie Mitglied. Wir müssen den Mund aufmachen. Wir müssen den Mund aufmachen, solange wir das noch können. Und dann gibt es psychologische Faktoren, etwa die begrenzten Forschung, etwa der wirtschaftliche Existenzkampf junger Wissenschaftler, deren Planstelle ausläuft und der Staat, der stimmt nicht zu, dass sie verlängert wird. Wissen Sie, was das bedeutet? Es gibt unter uns Wissenschaftlern das Bedürfnis nach Ehre und Anerkennung. Sie haben keine Ahnung, wie stark dieses Bedürfnis ist in der wissenschaftlichen Welt. Das ist die Münze, mit der bezahlt wird. Das ist die Währung, die gilt. Und das leitet meine Forschung, das leitet mein Erkennen. Ich spreche gar nicht von Wissenschaftsfälschung, das wäre ein anderes Thema. Es wird weniger gefälscht, als wir denken, aber ein bisschen geschummelt. Naja, also als Beispiel, ein bisschen geschummelt an den Daten, dann wird signifikant. Dann gibt es persönliche Egoismen, die den Erkenntnisprozess beeinflussen. Und dann gibt es persönliche, weltanschauliche Festlegungen, Evolutionismus, Kreationismus, Genderismus und. Wir Wissenschaftler sind eben auch nur Menschen. Wir sind nichts Besonderes. Wir sind nicht irgendwie edler oder besser oder auch nur intelligenter als der Rest der Menschen auf dieser Welt. Sind einfach nur Menschen. Wenn ich unter den Strich einer 30-jährigen Karriere als Professor einen Strich ziehen soll, dann würde ich sagen, Leute, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Habt Mitleid mit ihnen und betet für sie, dass sie einen richtigen Weg gehen können in den Anfechtungen, denen sie ausgesetzt sind. Deshalb gilt, Theorien und Meinungen von Wissenschaftlern müssen grundsätzlich hinterfragt werden. Und natürlich gibt es Selbstkorrekturmechanismen, da werde ich jetzt ein bisschen drüber weggehen. Es gibt das Wahrheitsgehen, wir haben die Reproduzierbarkeit, wir haben die Scientific Community, wir haben den guten Ruf. Und das Wichtigste ist das Neidgehen der Wissenschaftler. Ich lasse den anderen nicht durchkommen mit was Falschem. Das werde ich nicht gestatten. Die naturwissenschaftliche Forschung ist also viel, viel, vielfach begrenzt. Und meine Frage ist, führen uns diese Grenzen, diese offensichtlichen Grenzen naturwissenschaftlicher Forschung zur Demut? Können wir ein Stück Abstand davon nehmen, dass wir alles hinkriegen als Menschen? Sie wissen das aus der Bibel. Gott widersteht dem Stolzen, dem Demütigen, aber gibt er Gnade. Wir müssten beten für unsere Wissenschaftler, dass sie zu mehr Demut finden. Es hätte eine Bedeutung für ethische Fragen. Und jetzt komme ich zum letzten Teil meines Vortrages, Wissen wacht und Moral. Naturwissenschaftliches Wissen, das gibt's als Selbstzweck. Also das ist die Neugierde der Kinder oder die Neugierde meines Kollegen, der mein Vorgänger gewesen ist. Als ich dann den Lehrstuhl übernommen habe, dann habe ich im Archiv unten habe ich Meter gefunden an Forschungsergebnissen, erarbeitet hat, die nie publiziert wurden. Dann habe ich ihn gefragt, Herr Kollege, warum haben Sie das nie publiziert? Dann hat er gesagt, wenn ich wusste, wie es war, dann hat mir das gereicht. Planstelle, ja. So ist es. Also der Selbstzweck, aber Wissenschaft als Hilfe zum Leben, und das habe ich auch sehr persönlich erlebt, Wissenschaft als Hilfe zum Leben. Ich habe vor Jahren ein Meningiom gehabt, also das ist eine gutartige Schwulst im Gehirn, und die war bei mir richtig groß, also sie war so groß wie eine Faust, und dann ist durch einen epileptischen Anfall rausgekommen, und Gottes Gnade hat mich gerettet, sonst wäre ich daran gestorben. Gottes Gnade und die medizinische Kunst meines Chirurgen haben mich gerettet. Und alles, was damit zusammenhängt. Und seht ihr, habe ich ein Stück Rinderhirnhaut hier oben im Schädel. Hoffentlich BSE-frei. Und ich habe meinen Mitarbeitern habe ich gesagt, da seht ihr mal, mit wie wenigen Gehirnen Professor auskommen kann in Deutschland. Also die Hilfe zum Leben, und dann gibt es Wissen als Mittel der Macht, und davon haben wir heute schon gehört, von dem Mittel der Macht. Und es ist die Macht über die Natur, die Wissenschaft und Technologie uns gibt. Es ist die Macht über den Menschen, die wir durch Wissenschaft ergreifen können. Wer nach China schaut, der sieht, wie das aussieht. Wie Macht über den Menschen aussieht in China. Und es ist die Macht über das Leben, Biotechnologie und Genetik und Medizintechnik und Human Performance Augmentation. Ich werde ein paar Worte dazu sagen. Tolle Sachen, tolle Sachen. Das ist ein kleines Video, eine Steuerung eines Armmodells durch Gedanken. Und das ist ein Patient, der ist komplett gelähmt. Alle Gliedmaßen sind gelähmt und der kann durch seine Gedanken, die kann man abgreifen, da kann der eine Hand steuern. Das ist gewaltig, wenn sowas geht. Wir werden aber in Zukunft darüber diskutieren müssen, ob wir Kopftransplantationen zulassen werden. Die Zeit kommt. Jetzt ist es noch spinnig, aber ich habe einen Kollegen in den USA, der arbeitet an Nanomolekülen, die als Leitfäden wirken können, damit Nerven wieder zusammenwachsen in der richtigen Art und Weise, was bis jetzt noch nicht geht. Recht erfolgreiches Projekt. Und da sind wir wieder bei der ethischen Frage, bei dieser Janusköpfigkeit von Wissenschaft und Forschung oder Human Augmentation. Ich bin bei der Vorbereitung über ein Dokument der Bundeswehr gestoßen. Da geht es um Mensch-Maschine-Kopplungen. Die Gewinner zukünftiger Kriege werden nicht diejenigen mit der fortschrittlichsten Technologie sein, sondern diejenigen, die in der Lage sind, die einzigartigen Fähigkeiten von Mensch und Maschine am effektivsten zu integrieren. Wenn die schon so gut tanzen können, wie gut können die mal schießen? Viele Deutsche übrigens wollen gerne Cyborgs sein. Und wollen sich gerne, 65% der Deutschen würden gerne ihren Körper verbessern, 80% der Italiener. Ist das nicht interessant? Ja? Ja, es lachen Sie wieder, war gar kein Unterton gewesen. Wir Deutschen kommen da auch noch hin. Da steckt ja was Psychologisches dahinter. Warum will ich das? Da steckt ja ein Bewusstsein meiner Unzulänglichkeit, ein Bewusstsein meiner Bedürftigkeit dahinter. Und Bedürftigkeit muss weg, muss kontrolliert werden. Aber das ist eine psychologische Frage, ist nicht mein Bier. Macht und Moral, ich will ein Beispiel nennen, da verstehe ich ein bisschen mehr davon, das ist das Beispiel der Gentechnologie. Daran habe ich selber gearbeitet, ich habe Fragen bewegt, was darfst du und was darfst du nicht tun, und gibt Gott dir ein Stoppschild in deine Forschung hinein, wo du nicht mehr weitergehen darfst. Und es hat solche Stoppschilder gegeben. wo man meine Forschungsergebnisse zum Beispiel bei der Konstruktion von biotechnischen Waffen, von bakteriellen Waffen hätte benutzen können. Und ich habe mit meinen Mitarbeitern gesprochen und gesagt, das machen wir nicht. Aber man kann vieles machen und vieles ist gut und vieles ist fragwürdig mit dem Gen Mais zum Beispiel. Ja, ist der, naja, giftig ist er nicht. Aber ich gebe jetzt auch gar keine Wertungen ab, das ist eine andere Geschichte. Oder mit dem Gen Lachs, was darf ich mit Pflanzen machen, was darf ich mit Bakterien machen, was darf ich mit Tieren machen in ihrem Genom? Oder darf ich Tiere klonieren? Die erfolgreiche Klonierung zum Beispiel von diesen kleinen Äffchen hier, die Sie im Bild sehen, in China, das war schon eine fantastische Leistung gewesen. Und was man mit so einem Äffchen machen kann, das kann man auch bald mit dem Menschen machen. Darf man das? Und der Eingriff in das Genom oder die Xenotransplantation, darf ich ein Schwein genetisch so verändern, dass es ein Organ produziert? Es gibt verschiedene Wege dazu. Aber dass es ein Organ produziert, was ganz menschenähnlich ist, vielleicht sogar menschliche DNA, darf ich die menschliche DNA in so ein Schwein reintun? Damit es nachher ein Organ macht. Wir haben heute Organmangeltransplantation. Schwierige Fragen sind es. Ganz schwierige Fragen. Nochmal, das ist nichts Schwarz-Weißes. Oder wenn wir noch einen Schritt weitergehen, an Genetic Human Augmentation. Also nicht nur, dass man einen Menschen mit einer Maschine koppelt auf verschiedenen Wegen. Macht man ja auch heute schon. Gibt es schon Beispiele. Zum Beispiel lichtempfindliche Chips ins Auge und so bei Blinden. Wie weit dürfen wir in der Genetic Human Augmentation gehen? Dürfen wir überhaupt den Menschen gentechnisch verändern in seiner Keimbahnlinie, also eine Eizellen und Samenzellen? Da gibt's tolle Ziele. Echt, da gibt's tolle Ziele. Also erstens natürlich mal Gesundheit. Gesundheit, das höchste Ziel vielleicht das höchste Ziel, ja, vielleicht neben einem längeren Leben. Also wir können versuchen, an Telomeren zu arbeiten und können die genetisch engineeren und dann können die Menschen länger, also bei Mäusen kann man das machen und bei Fadenwürmern hat man das Leben schon um Faktor 3 verlängert. Aber wie ist das? Längeres Leben. Schönheit ist ja heute auch so wichtig. Ich bin immer ganz verblüfft, wie viele junge Männer ab und zu bin ich im Fitnessstudio. Das ist schon spannend, was man da sieht. Also Schönheit ist also ein Ziel. Das kann man auch als Ziel. Das Glücksempfinden, wenn wir genetisch veränderte Menschen so machen können, dass sie einfach nur glücklich sind, wäre das nicht was. Und Intelligenz, das ist ja auch so ein Ziel. Wer hat nicht gerne ein intelligentes Kind? Elitesoldaten, über die haben wir schon gesprochen. Aber könnt ihr auch an Administratoren denken? Stellen Sie sich vor, wir können den Menschen genetisch so verändern, dass sie fantastische administratorische und bürokratische Fähigkeiten haben. Und die tun wir nach Brüssel. Heute sitzen 32.000 Leute in Brüssel, die machen vielleicht pro Jahr 500 Gesetze. Wir könnten das rundbringen auf 1.000 Leute in Brüssel, die würden 2.000 Gesetze machen pro Jahr. Wäre das nicht? Sie lachen ja gar nicht. Also Sie sehen schon, man muss sich ein bisschen lustig machen über die ganze Geschichte. Ja? Man muss ab und zu ein bisschen lachen über das, was da so alles an Dingen auf dem Markt ist. So viel, was wir machen können, Gutes, Segensreiches und Dinge, wo es einem einfach nur ganz kalt den Rücken runterläuft und wir können es machen. Wissen Sie, die Wissensmacht des Menschen ist eine von Gott geschenkte Macht. Das haben wir nicht aus uns heraus. Was haben wir, was uns nicht geschenkt ist, jetzt von dem christlichen Standpunkt aus? Und das haben wir heute schon gehört in der Andacht, wie Gott im Schöpfungsbericht den Menschen macht und wie er dem Menschen Macht verleiht. Also Macht an sich ist nichts Schlechtes. Die Frage ist, wie nehmen wir und wie gebrauchen wir die von Gott gegebene Macht? Und mit der Beauftragung durch Gott ist dem Menschen auch Würde verliehen. Das haben wir heute Morgen auch schon gehört. Ich fand es ganz interessant, also wir haben es nicht abgesprochen, sondern wir sind von Gott gewürdigt. Dass wir seine Schöpfung verwalten und erhalten und zum Segen unseres und anderer gebrauchen dürfen. Das ist ein Schöpfungsauftrag Gottes. Aber dann ist der Schritt eben nur noch klein. Und das wissen wir auch aus der Bibel. dass die Schlange kommt in Eden und sagt, ihr werdet sein wie Gott. Ich glaube, es gibt für unser Thema kaum ein Wort aus der Heiligen Schrift, was so relevant ist wie dieses. Ich will es euch mal an einem Schlagwort zeigen. Vor einigen Jahren war eine Schlagzeile in der Presse. Wir sind besser als Gott. Und was gemeint war, ist, Gott ist ja so ein Pfuscher. Der hat ja so viele Krankheiten geschaffen. Das geht ja auf keine Kuhhaut. Das machen wir doch alles viel besser als Gott. Natürlich steht dahinter die Idee, sowas wie Gott gibt es überhaupt gar nicht. Wir machen das besser, wie die Natur ist. Und was dahinter steht, ist natürlich die Erkenntnis einer gefallenen Schöpfung. Wir leben nicht mehr in Eden. Und unsere Macht über die Schöpfung ist nicht mehr in Eden, sondern sie ist in einer gefallenen Welt. Das ist unser Problem. Und dann geht es ja weiter. Lasst uns einen Turm bauen, der bis an den Himmel reicht. Wir alle kennen die Geschichte vom Turmbau zu Babel und was dahinter steht, hinter diesem Turmbau, was da an menschlicher Selbstermächtigung und an menschlichem Machtstreben weg von Gottes guten Regeln dahinter steht. Manchmal denke ich tatsächlich, wir leben in einer Zeit, wo wir versuchen, Türme zu bauen, die bis in den Himmel reichen. Wir leben post-lapsus, wir leben nach dem Sündenfall. Und die Macht des Menschen muss auf das notwendige Maß begrenzt werden. Wenn wir das nicht hinkriegen, dass wir die Macht des Menschen auf ein notwendiges Maß begrenzen, dann gnade uns Gott. Wie ist es, wie setzt man das um in den Maßstab? Das ist nicht einfach. Wegen dieser Janusköpfigkeit von Wissenschaft, Genethik, ich habe mir da viele Gedanken gemacht, was für ethische Regeln habe ich persönlich für mich in meiner Forschung oder was denke ich, was für meine Kollegen, die mit Tieren oder mit Menschen arbeiten, gut wäre. Wir haben heute schon gehört, die Würde des Menschen, das ist das Oberste, was wir kennen. Und ich bin so dankbar für die Bibelarbeit, die das so klar gemacht hat, woher diese Würde kommt und was es ist. Aber ich will es noch weiter spannen. Ich bin der Überzeugung, dass es auch eine Würde des Tieres gibt. Und wenn man dann so einen Huhn züchtet wie hier, dem man die Federn abzüchtet, und das kann man dann bei 37 Grad halten und beim Schlachtvorgang ist es alles viel einfacher, dann ist die Würde dieses Tieres mit Füßen getreten. Und dieses Tier hat eine Würde, weil es ein Geschöpf Gottes ist, deshalb hat es eine ganz eigene Würde. Da können wir dann einfach drüber hinweggehen. Und ich glaube auch, dass es eine Würde der Umwelt gibt. Ich schreibe das jetzt in Anführungszeichen. Ich weiß, dass meine Begrifflichkeiten philosophisch und ethisch inkorrekt sind, aber Sie wissen, glaube ich, was ich meine. Es gibt auch eine Würde der Umwelt. Die Würde der Schöpfung gibt es, weil sie vom Schöpfer verliehen ist. Und weil sie vom Schöpfer verliehen ist, ist sie absolut und nicht von menschlichen Kriterien abhängig. Und auch darüber haben wir heute Morgen schon gehört. Wie sieht es dann aus mit ethischen Grenzen? Wie sieht es für mich persönlich aus? Ja, wir haben das gehört, das ist das Oberste, die Würde des Menschen ist unantastbar. Grundgesetz. Ein Schlagwort, was es für mich bedeutet. Ich würde gerne ein weltweites Verbot aller genetischen Veränderungen an menschlichen Keimzellen und frühen Embryonen haben. Ein weltweites Verbot. Warum? Weil gentechnische Veränderungen an den Keimzellen des Menschen dem Menschen eine nie dagewesene Macht über den Menschen verleihen. Eine Macht, die nicht mit dem Individuum aufhört, sondern eine Macht, die in die Generationen hineinreicht. Gott gäb's, dass wir die Finger davon lassen auf unserer Welt. Und die Würde des Tieres, die darf durch genetische Veränderungen nur dann beeinträchtigt werden, wenn dies für die Würde des Menschen von höchster Bedeutung ist. Ich nenne ein Beispiel. Wenn wir menschliches Leben nicht anders retten können, als dadurch, dass wir bestimmte Medikamente in Tieren produzieren. Das wäre für mich so ein Beispiel. Und die Würde der Umwelt darf durch genetische Veränderungen der Pflanzen zum Beispiel nur beeinträchtigt werden. Also wenn das wirklich für die Würde des Menschen wichtig ist, nicht, ich würde abstufen zwischen Mensch und zwischen Tier. Ich glaube, dass wir als Christen hier mitreden müssen. Forschung als Schöpfungsauftrag. Heute sieht es anders aus als in Eden. Forschung als Schöpfungsauftrag, Hilfe zum Leben und Bewahrung des Lebens. Ein Auftrag von Gott an mich als Naturwissenschaftler und an Sie, an euch als Naturwissenschaftler. Und wir können das wahrnehmen als Christen in der Verantwortung vor unserem Gott. Wir haben einen Heiligen Geist und wir können nachdenken und uns leiten lassen. Was ist gut, was dürfen wir tun und was dürfen wir nicht tun? Ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einmischen als Christen. Wir leben in einer Zeit eines gewaltigen Umschwungs. Wir haben das gestern Abend schon von dem Zweierteam gehört, die da ihre iPhones machen. Ich weiß nicht, ob sie heute Morgen da sind. Die Vernetzung ist so eine Schwelle in eine neue Zeit. Und die Biotechnologie und Gentechnologie und die Kopplung mit artifizieller Intelligenz und Medizintechnik ist auch so eine Schwelle hinein in eine Zeit. Und ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einsetzen und einbringen in diese Diskussion. Wir können das. In Nordkorea kannst du es nicht, aber bei uns kann man's. Und wir sollten nicht uns in den bequemen Sessel zurücklehnen und sagen, ach, die Welt ist so schlimm und man kann sowieso nichts machen und alles ist ganz furchtbar. Komm, lass uns in die Bibelstunde gehen. Nichts gegen die Bibelstunde. Wie wunderbar waren meine Bibelstunden bei Krishona in der Stadtmission in Konstanz. Nichts gegen. Aber sehen Sie, wir haben einen Auftrag und wenn wir den Auftrag haben, auch Schöpfung zu bewahren, dann müssen wir reden und dann müssen wir uns in die Diskussion einbringen. Und vielleicht ist es Ihr Auftrag, dass Sie in eine politische Partei gehen, die ein entsprechendes Ziel verfolgt. Wir werden das nicht anders ändern. Abgesehen davon, dass wir beten können dafür, wo unser Land hingeht und das ist die Basis. Aber ich plädiere entschieden dafür, dass wir uns einsetzen. Da gibt's so viele Dinge, die furchtbar sind und die uns entmutigen können und die ganz schrecklich sind. Und ich hätte Ihnen jetzt noch ganze Litaneien vortragen können, die uns einen wohligen Schauer des Entsetzens über den Rücken laufen lassen. Lassen wir uns davon nicht entmutigen. Gott hat einen Auftrag für uns, er hat einen Auftrag für uns als Akademiker, dass wir nicht schweigen. An den Stellen, an denen wir zum Reden berufen sind. Und fragen Sie den Heiligen Geist, wo Sie zum Reden berufen sind. Schweigen Sie nicht, bringen Sie sich ein in die Diskussion. Wir glauben an einen Gott, der im Regiment sitzt. Wir glauben an einen Gott, der die Dinge im Griff hat. Was wir dann ändern können und was der Weltlauf der Geschichte ist, den Gott am Ende lenkt, das weiß ich nicht, aber das hängt nicht damit zusammen, dass wir nichts mehr tun. Und wir können uns einsetzen in einer großen Zuversicht, in einer großen Freude. Lassen Sie sich nicht einfach hier irgendwie niederbügeln von dem Schlimmen in der Welt. Gott sitzt im Regiment und er wird den Lauf dieser Welt zum Guten hinausführen, wie immer er das tun wird. Das ist meine Hoffnung und das ist meine Überzeugung. Und dafür stehe ich und ich bitte Sie, dass Sie auch dafür stehen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Ja, lieber Herr Scherer, ganz vielen herzlichen Dank für diesen authentischen und ehrlichen und begeisternden Vortrag und auch für Ihr Zeugnis, das Sie abgegeben haben. Vielen Dank dafür. Ich habe währenddessen die Fragen beobachtet. Es sind viele Fragen reingekommen und ich freue mich, dass Sie jetzt auch bereit sind, darauf zu antworten. Und wir schauen mal, es hat geklappt, hervorragend. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Das heißt, ich würde mal die top-gewotete Frage vorlesen und bin gespannt auf Ihre Antwort. Kann man heute wissenschaftlich weiter von nur zwei biologischen Geschlechtern sprechen? Und falls nein, wie gehen wir mit dem biblischen Schöpfungsbericht um?
Also die Antwort lautet ja, biologisch gesehen gibt es zwei Geschlechter. Und das ist das Prinzip der biologischen Sexualität. Es gibt zwei Geschlechter. Und dann gibt es, wie es in vielen, vielen, vielen Bereichen der Biologie auch der Fall ist, gibt es biologische Abweichungen davon, mutationelle Abweichungen, Chromosomenabweichungen. Und das sind zum Teil ganz, ganz schwierige persönliche Schicksale. Aber es gibt biologisch gesehen zwei Geschlechter und keine drei und keine fünf und keine 120, wie ich mal in einem Nature-Artikel gelesen habe. Für mich ist es, ich weiß nicht, wie weit soll ich mich aus dem Fenster lehnen?
Sie haben ein bisschen Zeit.
Janze. Na, mache ich es kurz. Das ist für mich biologischer Unsinn. Tut mir leid. Und das bedeutet aber nichts darüber, wie wir mit diesen Menschen umgehen, die von Gott Geliebte sind und denen es zum Teil richtig dreckig geht, wenn man sich mit den Schicksalen mal beschäftigt. Wie gehen wir als Christen damit auf eine gute Weise um? Es ist ein riesiges Thema. Was Geschlechtsumwandlung, ist das völlig für uns als Christen tabu oder gibt es Fälle, wo, wie ich jetzt nicht drauf eingehen, aber es gibt zwei Geschlechter. Übrigens spreche ich deshalb auch nicht von Homosexualität, sondern von Homoerotik. Sexualität ist biologisch eindeutig definiert und ist eindeutig definiert durch das Zustandebringen von Nachkommen von zwei Geschlechtern. Das ist Sexualität. Und deshalb sollten wir die Begrifflichkeit auch klarlegen, wissenschaftlich, und nicht da uns irgendwie in die Fuße Begrifflichkeit begeben.
Vielen Dank für die Antwort. Ja. Sie dürfen ganz zwischendrin auch applaudieren. Ja. Okay, wir schauen uns mal die zweite Frage an. Wenn DNA so viel bestimmt und Neurologen am freien Willen zweifeln, können wir am Begriff der Sünde im Sinne von bewusst Böses tun festhalten?
Also DNA bestimmt eben weniger, als wir denken. Wir kommen aus einer Zeit des DNA, des Genzentrismus, wo man gedacht hat, wenn wir die Gene haben, dann haben wir alles. Jetzt haben wir die Genomsequenz des Menschen, jetzt merken wir, dass wir fast nichts verstehen. Der Mensch ist viel, viel mehr als seine Gene, viel mehr. Und es hört nicht bei der Epigenetik auf. Das hört dabei auf, wie unser Geist und unser Wille auf unseren Körper und Leib wirkt, wie unser Geist und unser Wille und unsere Erfahrungen unsere DNS verändern. Das wäre jetzt das epigenetische Beispiel. Der Mensch ist so viel mehr als seine Gene und ist eben nicht ein Sklave seiner Gene. Und wir haben einen freien Willen. Ich habe nicht den Schimmer eines Zweifels. Die Idee, dass wir überhaupt keinen freien Willen haben, ich glaube, das ist eine Idee, die kommt aus einem materialistischen Weltbild. Aber glaub selbst, innerhalb dieses Weltbilds kann ich mir vorstellen, dass die Idee nicht haltbar ist. Ja, wir haben einen freien Willen. Und ja, wir können sündigen. Und jeder weiß es. Jeder weiß, dass wir sündigen können. Und manchmal ist es so, dass die Sünde uns überwältigt. Auch das gibt's. Und es ist für verschiedene Menschen ganz unterschiedlich schwierig, in welchen Situationen sie sind. Auch das ist nicht schwarz-weiß. Aber dass ich sündigen kann, das weiß ich ganz genau.
Okay, ich würde mal noch eine persönliche Frage hier auswählen. Die bezieht sich, glaube ich, vor allem auf die Vorstellung. Das ist jetzt hier die mit den 14 Stimmen. Was hat dir geholfen, dich doch als Christ an der Uni zu outen?
Also meine Frau zum Beispiel hat mir geholfen, die mich auch immer wieder ermutigt hat, Farbe zu bekennen. Und ich habe eine Berufungsgewissheit. Ich bin Biologe geworden, ich bin in die Uni gegangen und zum Promovieren am Ende. Ich bin dann Christ geworden im Laufe meines Studiums in der SMD-Gruppe. Ich habe dann promoviert und die Entscheidung zu promovieren hing damit zusammen, dass ich wusste, dass Gott mich berufen hat, Zeuge an der Universität zu sein für den Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat und der den Menschen erlöst hat. Ich wusste, das ist mein Lebensauftrag. Und aus diesem Grund heraus habe ich meine Doktorarbeit gemacht. Und das war die Motivation neben der Begeisterung von Wissenschaft. Und in die geht es nicht, aber das war die Motivation, weiterzumachen. Das ist mein Auftrag und Gott hat mir immer wieder Kraft gegeben und er hat mir immer wieder Mut gegeben und oft bin ich eingebrochen und war feige gewesen, ja, bis heute.
Danke. Ich denke, eine letzte Frage können wir noch stellen. Ich nehme jetzt mal hier noch die mit den 10 Stimmen. Wenn wir bei Forschungsprojekten und Entwicklung nicht mitmachen, machen es andere. Wie können wir als Christen, Christin damit umgehen?
Erstens mal ist es richtig, was hier gesagt wird. Wenn ich das nicht mache, macht es jemand anders. Und ich kann daran nichts ändern. Ich kann das nicht verhindern. Wenn es uns nicht gelingt, durch gesetzliche Regelungen bestimmte Forschungsprojekte zu verbieten, dann wird das einfach jemand anders machen und dann wird jemand anders die Ehre einstreichen. Dann habe nicht ich die Ehre, dann habe ich nicht ich das Top-Piper, sondern das hat der andere. aber der andere hat dann auch die Verantwortung vor Gott dafür und die kann ich ihm lassen. Für mich wird es nie und nimmer eine Rechtfertigung zu sein, etwas zu tun, was ich ethisch nicht verantworten kann, weil ich genau weiß, dass es dann der andere tut. Es kann für mich nie eine Motivation sein.
Okay, Herr Scherer, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich jetzt auch den Fragen gestellt haben. Nochmal einen großen Applaus und vielen Dank.